ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Ein Mensch leidet unter Schmerzen, unter Bluthochdruck oder Herzproblemen. Und das über Wochen, Monate. Aber die Ärztinnen und Ärzte finden keine körperlichen Ursachen, die das Ausmaß der Beschwerden erklären würden. Die Krankheit gilt dann, zumindest teilweise, als psychosomatisch bedingt. Die Betroffenen fragen sich oft irritiert, wie kann die Seele den Körper derart krank machen? Dazu gibt die Forschung immer genauere Antworten. Heute wissen Fachleute, psychische Faktoren erhöhen sogar das Risiko für Diabetes. Die medizinischen Angebote für Betroffene sind in Deutschland zahlreich. Wer psychosomatisch behandelt wird, kann darauf hoffen, dass seine Krankheit geheilt oder wenigstens gelindert wird.
Neues aus der Psychosomatik, von Diabetes bis Long-Covid, von Jochen Paulus.
Ich habe schon seit vielen Jahren massiv Kopfschmerzprobleme, Migräneprobleme.
Der 56-jährige Spezialist für Computersicherheit, den wir hier Wolfgang Hofer nennen, leidet schon lange unter schweren gesundheitlichen Problemen.
So im letzten Jahr hat sich das ziemlich verstärkt. Es sind dann auch noch andere Symptomatiken dazu gekommen, wie Hautausschläge und ein bisschen Sodbrennen. Und ich habe auch einen Tinnitus, der unter Stress immer mal wieder stärker hervortritt.
Hofer ging zu zahlreichen Spezialistinnen und Spezialisten.
Gerade in dem Kontext Kopfschmerzen bin ich im MRT untersucht worden. Ich hatte auch zwischendurch immer mal wieder so leichte Schwindelanfälle gehabt, auch mal einen größeren. Da war ich dann auch mal wirklich 3 Tage im Krankenhaus. Da wurden dann auch CT-Aufnahmen noch gemacht vom Kopf zusätzlich. Sehr viele Blutuntersuchungen wurden gemacht, nach Entzündungen wurde gesucht. Und ja, das ging dann mit dem Sodbrennen auch einher, dass man auch mal eine Magenspiegelung gemacht hat. Und beim Neurologe war ich wegen dem Schwindel gewesen und beim Ohrenarzt wegen dem Tinnitusgeräusch.
Viel heraus kam bei all den Untersuchungen nicht. Und bald hatte Hofer wieder schwere Kopfschmerzen, diesmal besonders massiv.
Mein Hausarzt hat mir dann empfohlen, nachdem wir klinisch nichts feststellen konnten, was der Auslöser dafür war, doch mal hier im Klinikum Gießen vorstellig zu werden, um dort mal in der Ambulanz von der Psychosomatik mich mal vorzustellen und dort eine Bewertung mal zu bekommen. Und im Ergebnis dieser Bewertung wurde mir dann hier im Haus empfohlen, doch hier vollstationär mich mal herzubegeben, um das mal zu untersuchen, wie da die psychosomatischen Zusammenhänge zu den körperlichen Problematiken zusammenpassen könnten.
Wolfgang Hofer fand diesen Vorschlag einleuchtend und ließ sich in die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Gießen einweisen. Ihr Direktor ist Professor Johannes Kruse. Er weiß, dass das deutsche Angebot im psychosomatischen Bereich weltweit einmalig ist.
Wir haben in Deutschland 275 Abteilungen und Kliniken für psychosomatische Medizin mit ungefähr 13.000 Betten, in denen jährlich ungefähr 100.000 Patienten behandelt werden. Dazu kommen noch 150 Tageskliniken für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, in denen ungefähr 20.000 Patienten pro Jahr betreut werden.
Dann sind da noch die 150.000 Menschen, die im psychosomatischen Rehabilitationsbereich versorgt werden. Und die vielen Patientinnen und Patienten, die zu den 5.000 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten der Fachrichtung gehen. All diese Fachleute behandeln eine Vielzahl von Krankheiten, darunter Herz-Kreislauf-Probleme, Reizdarmsyndrom, rheumatoide Arthritis, chronische Schmerzen. Die meisten der Menschen, die an psychosomatischen Universitätskliniken behandelt werden, haben gleich mehrere körperliche Erkrankungen, ein Drittel von ihnen mehr als 3. Bei gut 80% kommt eine Depression hinzu, bei der Hälfte eine Angststörung, bei vielen eine Ess- oder eine Traumafolgestörung. Alles gute Gründe, sich in Behandlung zu begeben. Doch viele Kranke wollen nicht als psychosomatische Fälle eingestuft werden, wenn die für den Körper zuständigen Fachleute nach langer Ursachensuche schließlich kapitulieren. Motto: Ich bin doch nicht verrückt oder das kann ja wohl nicht alles nur seelisch sein. Wie kommen sie schließlich doch in Behandlung?
Das ist sehr unterschiedlich. Geschickte Hausärzte weisen uns solche Patienten zu. Und es geht dann im Vorfeld erst einmal darum, mit diesen Patienten ein Arbeitsbündnis herzustellen. Also letztlich deutlich zu machen, dass Stress, zu solchen körperlichen Symptomen führen kann. Und Stress ist noch keine psychische Symptomatik, sondern mit Stress darf man arbeiten.
Zu vorsichtigen Gesprächen rät auch Kruses Kollege Professor Peter Henningsen, Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der TU München.
Wie spreche ich mit einem Patienten, bei dem die Beschwerden nicht auf den Tumor zurückgeführt werden? Wenn man zu dem sagt, freuen Sie sich, Sie haben nichts, dann ist es schon wieder verloren. Ja? Sondern man muss ihm erklären, wir haben hier zwar jetzt keinen Tumor gefunden, aber es gibt eben solche Funktionsstörungen auch im Körper, die durch vieles beeinflusst werden können. Denken Sie an den Zusammenhang von Anspannung und Schmerz. Wenn ich angespannt bin, kriege ich sehr viel schneller Schmerzen. Schmerzen verstärken Anspannung. Anspannung kann durch Ärger kommen, die kann aber auch durch Arbeit, Körperarbeit kommen.
Was genau ist eine psychosomatische Erkrankung? Viele glauben, da stimmt etwas im Kopf nicht und das springt dann irgendwie auf den Körper über. Das ist die alte Vorstellung vom Körper als dem Theater der Seele. Das Lehrbuch Basiswissen psychosomatische Medizin und Psychotherapie aus dem Jahr 2020 schildert den Fall einer Frau, deren Sohn nach einem Unfall an schweren Gesichtsverletzungen verstorben war. Die Mutter litt seitdem unter Gesichtsschmerzen, die Ärzte schon auf alles Mögliche zurückgeführt hatten. Die Erklärung des Psychosomatikers: Die Trauer findet im Symptom ihren Ausdruck. Wer genügend Freud gelesen hat, mag das unmittelbar einleuchtend finden. Aber moderne psychosomatische Ärztinnen und Ärzte hätten für solche Deutungen gerne Belege. Heute geht das Denken nicht mehr geradlinig von einem seelischen Konflikt zu einer körperlichen Erkrankung.
Psychosomatische Erkrankung, da versteht man darunter sowohl körperliche Erkrankungen, bei denen psychische und soziale Faktoren eine große Rolle spielen in der Entstehung, aber die gleichzeitig ein körperliches Substrat haben, also wie Asthma oder wie Hochdruck, also da, wo es tatsächlich auch körperliche Veränderungen gibt.
Allerdings müssen betroffene Organe nicht wirklich geschädigt sein. Oft funktionieren sie einfach nicht normal. Dann sprechen die Fachleute wie Professor Peter Henningsen von funktionellen Erkrankungen.
Funktionelle Körperbeschwerden sind Körperbeschwerden, unter denen Menschen erheblich leiden, für die sich aber bei angemessenen Untersuchungen, also Laboruntersuchungen, bildgebenden Untersuchungen und Ähnlichem, keine klar ausreichende organische Erklärung in dem Sinne findet, dass man einen Tumor nachweist, eine Entzündung oder irgendetwas anderes, was jetzt den Schmerz, den Schwindel, die Erschöpfung oder was auch immer an Körperbeschwerden erklären kann.
Auch bei dieser Art von psychosomatischen Erkrankungen können sich also durchaus körperliche Auffälligkeiten finden lassen. Sie sind nur nicht so groß, dass sie das Leiden erklären würden. Psychosomatische Krankheiten entstehen im Zusammenspiel von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren. Im Fachjargon heißt dieser Erklärungsansatz biopsychosoziales Modell. So ein Modell ist auch nötig. Denn rein psychisch lässt sich beispielsweise die Entstehung des lange als Krankheit des gehetzten Managers geltenden Magengeschwürs nicht mehr erklären. Seit einem heroischen Selbstversuch des späteren Medizin-Nobelpreisträgers Barry Marshall. Er schluckte eine Ladung des Bakteriums Helicobacter pylori und bekam alsbald ein Magengeschwür, das er schnell wieder mit Antibiotika kurierte.
Es ist ja der Psychosomatik um die Ohren gehauen worden, als beim Magenulkus dann Helicobacter als ein relevanter Faktor entdeckt wurde. Das ist ja eben, wie das so geht mit den Pendelausschlägen in solchen Geschichten. Früher Pendel, das sei ganz psychisch. Dann ging das Pendel in die Richtung, ja, das ist eine reine Infektionserkrankung.
Aber es ist beides. Ob jemand mit dem Keim tatsächlich ein Magengeschwür bekommt, ist von psychischen und sozialen Faktoren abhängig, sagt Henningsen.
Also es ist ein ganz klar biopsychosoziales Modell.
Dank der biopsychosozialen Herangehensweise können Betroffene oft leichter akzeptieren, dass bei ihrer Krankheit auch psychische Faktoren eine Rolle spielen. Mit der klassischen psychosomatischen Theorie stießen die Behandelnden häufig auf Widerstand, erinnert sich Peter Henningsen.
Viele Patienten erleben es am Anfang als Zumutung, wenn ihnen gesagt wird, und das ist halt mit diesem alten Entweder-Oder-Modell, naja, wir haben jetzt die 38. seltene Differentialdiagnose im körperlichen untersucht, haben nichts gefunden. Jetzt muss ich mit Ihnen auch mal über Ihr Leben reden. Also so nach irgendwie einem halben Jahr nur rein somatischer Diagnostik. Und das erleben Patienten nachvollziehbarerweise als Zumutung. Aha, der schiebt mich jetzt in die Psycho-Ecke. Jetzt bin ich für den auch ein eingebildeter Kranker. Da wird ja psychisch auch gleich mit eingebildet und dann vielleicht noch im Hintergrund mit Simulant oder sowas gleichgesetzt.
Aber wie können psychische Faktoren mit dafür sorgen, dass ein Mensch körperlich krank wird? Das passiert auf verschiedenen Wegen. Der bekannteste ist die Stressreaktion. Wir regen uns über etwas auf und schon versetzt das Gehirn uns in einen Alarmzustand, damit wir körperlich kämpfen oder weglaufen könnten. Dafür sorgt unter anderem das Stresshormon Adrenalin, das innerhalb von Millisekunden ausgeschüttet wird, erklärt Dr. Cora Weber. Sie ist Chefärztin der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Oberhavel-Kliniken in Brandenburg.
Das Adrenalin macht, dass der Blutdruck steigt, dass die Herzfrequenz steigt, dass meine Muskelspannung steigt, dass Zuckerwerte hochreguliert werden, um mich eben auf körperliche Arbeit vorzubereiten. Und wenn ich das nicht tue, bleibt dieser Stress sozusagen im Körper stecken. Dieser Bluthochdruck, der dann entsteht, ist schädlich für die Gefäße, vor allen Dingen eben, wenn es chronisch oder repetitiv auftritt und kann dann eben dazu führen, dass ich von diesem hohen Blutdruck gar nicht wieder runterkomme.
Adrenalin ist aber nicht die vollständige Stressreaktion. Es gibt beispielsweise auch das Stresshormon Cortisol, das nicht so schnell ausgeschüttet wird. Cortisol sorgt mit dafür, dass der Stresszustand lange anhalten kann. Gestresste liegen oft nachts wach und grübeln. Das verschlimmert die Probleme.
Normalerweise sollte nachts um 3 das niedrigste Blutdruckniveau erreicht sein und auch das Cortisol ganz runtergehen. Der Blutdruck sollte vielleicht so bei 100 zu 60 liegen. Und wenn ich mich aber die ganze Zeit über etwas ärgere oder die ganze Zeit unproduktiv über etwas nachdenke, dann kommt es nicht zu dieser sogenannten Nachtabsenkung. Und das führt dann eben dazu, dass mein Blutdruck auf einem erhöhten Niveau bleibt, Regenerationsprozesse nachts nicht so stattfinden können und ich eben nicht wirklich abschalten kann und meine Akkus auch nachts nicht wieder aufladen kann.
Dazu sind keine extremen Erlebnisse nötig. Es kann schon reichen, sich täglich über den Stau auf der Autobahn oder die kranke Kollegin zu ärgern. Der ständige Alarmzustand spielt bei vielen psychosomatischen Erkrankungen eine Rolle, selbst bei Diabetes. Das ist eine Krankheit, die fast niemand für auch psychosomatisch bedingt hält. Doch im Körper chronisch Stresshormone zu haben, schadet an vielen Stellen und beeinflusst den Zuckerhaushalt.
Und das führt dazu auch, dass die Leber mehr Zucker mobilisiert, dass also die Glukosespiegel ansteigen. Deswegen sagt man auch, Stress oder eben durch dieses erhöhte Cortisol ist diabetogen, weil ich ständig die Zuckerwerte erhöhe. Diabetes ist ja nichts anderes, als dass die Zuckerwerte im Blut so hoch sind.
In der sogenannten Monika-Cora-Augsburg-Studie wurden gut 5.300 Beschäftigte über 13 Jahre beobachtet. Zu Beginn war keiner von ihnen an Diabetes erkrankt, so waren sie ausgewählt. Manche aber litten unter viel Stress bei der Arbeit, weil hohe Anforderungen an sie gestellt wurden, sie aber wenig Kontrolle über ihre Arbeit hatten. Diese Beschäftigten hatten ein 45% höheres Risiko, während der Studiendauer an Diabetes vom Typ 2 zu erkranken. Professor Johannes Kruse aus Gießen war an der Studie beteiligt. Die psychosomatische Seite des Diabetes ist einer seiner Forschungsschwerpunkte. Gefährlicher Stress, sagt er, kann auch daher kommen, dass Menschen in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben.
Die geraten immer wieder in Situationen hinein, wo sie erinnert werden an alte Erlebnisse. Und das mobilisiert sehr starke Affekte und sehr starken Stress. Und das aktiviert chronisch diese Stressachse und führt zu Veränderungen in diesen Reaktionen, auch auf physiologischer Ebene. Und diese anhaltenden chronischen Stresszustände sind es, die dann einhergehen mit einem erhöhten Diabetesrisiko.
Ein Forschungsteam um Kruse befragte gut 5000 repräsentativ ausgewählte Deutsche nach ihren Kindheitserfahrungen und ihrer aktuellen Gesundheit. Wer als Kind Gewalt erfahren hatte, litt doppelt so oft wie andere an Diabetes. Ob die Misshandlungen sexueller, körperlicher oder emotionaler Natur waren, machte kaum einen Unterschied.
Und auf der anderen Seite schafft der Diabetes auch wieder Stress. Die Behandlung muss in das Leben integriert werden. Man muss sich damit auseinandersetzen, an einer chronischen körperlichen Erkrankung zu leiden. Man ist selbstverantwortlich für viele Schritte in der Diabetesbehandlung. Und das macht auch Stress. Und dieser Stress kann zu Ängsten, kann zu depressiven Reaktionen führen, die dann wiederum sehr belastend für die Patienten sind.
Depressionen gehören ohnehin zu den häufigsten psychischen Störungen. Diabetes erhöht das Risiko, daran zu erkranken, weiter, um ein Drittel. Depressionen wiederum fördern Diabetes, zumindest bei Übergewichtigen, die bekanntlich einen Großteil der Diabeteskranken stellen. All das erklärt, warum der Gießener Spezialist Kruse für die körperliche Krankheit Diabetes ein psychotherapeutisches Programm entwickelt hat, was auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt nahe liegt. Aber allein mit der üblichen medikamentösen Behandlung schafft es noch nicht einmal die Hälfte der Kranken, ihren Blutzuckerspiegel ausreichend zu senken.
Also wir versuchen zu schauen, ob wir einen Patienten motivieren können, entsprechend den Lebensstil an die Diabeteserkrankung anzupassen oder ob andere Ziele aktuell im Vordergrund stehen. Und dann versuchen wir gemeinsam eine Motivation aufzubauen und Therapieziele zu ermitteln. Und zwar auch Therapieziele für den psychotherapeutischen Bereich, der ja neben der Arbeit des Diabetologen, die ganz zentral ist in dieser Frage, aber daneben auch entsprechend durchgeführt wird.
Das Therapieprogramm besteht aus 8 Einzelsitzungen, in denen mit den Kranken überlegt wird, wie sie sich besser um sich selbst kümmern und sich beispielsweise mehr bewegen könnten. Es senkt den Blutzucker innerhalb eines halben Jahres immerhin etwa halb so stark wie das Standardmedikament Metformin. Auch die Depressionen der Patienten bessern sich, obwohl sie gar nicht direkt behandelt werden. Psyche und Körper hängen eben eng zusammen. Dazu trägt auch ein Krankheitsweg bei, der sowohl bei Diabetes wie auch bei Depressionen, aber auch bei vielen anderen psychosomatischen Erkrankungen eine große Rolle spielt. Der Weg der Entzündung, erklärt die Chefärztin Cora Weber von den Oberhavel-Kliniken.
Wir wissen, dass bei chronischem Stress es zu einer Entzündungsreaktion im Körper kommt, die erstmal nicht so spürbar ist, die aber lange der Entwicklung zum Beispiel von Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorausgeht. Dazu gehören sogenannte Entzündungsmediatoren, die ich im Blut nachweisen kann, aber nur mit aufwendigen Methoden. Also der Hausarzt wird diese Entzündungsreaktion erstmal nicht feststellen.
Trotzdem richten diese Entzündungsstoffe langsam aber sicher Schäden an,
die aber über Jahrzehnte eben zu Erschöpfung führen, zu Antriebsmangel und eben aber auch zu Prozessen an der Gefäßwand. Die Gefäßwand wird umgebaut durch diese Entzündungszellen, die da einwandern, bauen die diese Gefäßwand um. Die Gefäßwand ist nicht mehr so flexibel wie bei jungen Menschen. Das heißt, die Blutdruckregulation kann nicht mehr so dynamisch erfolgen. Und darüber kommt es dann eben zur Einlagerung von Lipiden, also Fettanteilen, auch Kalkablagerungen. Das ist eben dieser alte Begriff der Arterienverkalkung.
Das bedeutet Gefahr für das Herz. Also, Stress kann zu chronischer Entzündung führen und die letztlich zum Herzinfarkt. Dieser ist somit ein Stück weit eine psychosomatische Krankheit. Entzündungen entstehen natürlich nicht zwangsläufig durch psychischen Stress. Sie sind sogar ein wichtiger Bestandteil der Immunreaktion. Das Immunsystem verteidigt den Körper so gegen Bakterien und Viren. Bei Entzündungserkrankungen streiten aber manche Experten darüber, wo die rein körperliche Reaktion endet und womöglich eine psychisch mitbedingte anfängt. Bei einer Krankheit wird dieser Streit besonders heftig ausgefochten, erzählt Peter Henningsen, dem chronischen Erschöpfungssyndrom.
Die Kontroverse um die sogenannte myalgische Enzephalomyelitis, / Chronic Fatigue, chronisches Erschöpfungssyndrom, hat eine schon längere Geschichte, die in den ersten Jahrzehnten überwiegend in Großbritannien sich abgespielt hat, in den letzten Jahren zu uns rübergekommen ist, auch im Kontext von Long-Covid.
Denn nach einer Corona-Infektion leidet ein kleiner Teil der Erkrankten noch lange an einer Art von chronischem Erschöpfungssyndrom. Ob mit oder ohne Long-Covid, chronische Erschöpfung ist zunächst einmal eine ernste Krankheit. Christine Allwang, die leitende Oberärztin an Peter Henningsens psychosomatischer Klinik in München ist, sieht das immer wieder.
diese Menschen sind so schwer betroffen, die können gar nichts mehr machen. Viele von denen liegen nur noch im Bett in abgedunkelten Räumen, bis hin zu, dass Körperpflege selbstständig nicht mehr möglich ist.
Im Fachblatt Der Nervenarzt lieferten sich zwei Teams von Fachleuten 2023 eine heftige Debatte über die Ursachen des chronischen Erschöpfungssyndroms und von Long-Covid. Die eine Seite argumentierte, noch 1970 sei die Fatigue als somatoforme Störung eingestuft worden, also als psychosomatische Störung. Tatsächlich hätten heute 72% der Betroffenen mit der einen Krankheit auch die andere. Außerdem seien bei sehr vielen der chronisch Erschöpften psychiatrische Störungen festzustellen. Das bestritt die Gegenseite. Christine Allwang verortet sich in dieser Kontroverse irgendwo in der Mitte.
Also für mich ist Long-Covid in erster Linie eine somatische Erkrankung, das ist mir wichtig zu betonen, aber die Psyche spielt wie bei allen anderen Erkrankungen auch eine Rolle und deswegen finde ich es wichtig, das mitzudenken und auch mitzudiskutieren. Ich kenne diese Diskussion, dass man manchmal geneigt ist zu sagen, die Psychosomatiker sagen, das ist eine psychosomatische Erkrankung, das teile ich nicht, sondern für mich ist Long-Covid was Somatisches, wo man ja noch nicht genau weiß, was ist es eigentlich.
Christine Allwang weiß aber, dass psychische Risikofaktoren auch eine Rolle spielen.
Man hat in Studien herausgefunden, wenn man zwei dieser Risikofaktoren hat, zum Beispiel Depression und Einsamkeit, dann verdoppelt sich das Risiko, Long-Covid zu kriegen, gegenüber Leuten, die das eben nicht haben.
Solche Erkenntnisse hören viele Betroffene mit chronischem Erschöpfungssyndrom oder Long-Covid nicht gern. Sie haben ihre Gründe, findet der Münchner Psychosomatikprofessor Peter Henningsen.
Dieser Kampf um Anerkennung als legitim krank spielt für diese Patienten traditionell eine besonders große Rolle. Sie haben sich da zum Teil auch sehr gut organisiert. Und da ist eben die Idee, wenn das klar rein biologisch erklärt ist, dann ist das eine legitime körperliche Erkrankung wie andere auch. Und sobald irgendwie Faktoren da reinkommen, die was mit im weitesten Sinne psychischen, sozialen Faktoren zu tun haben, Verhaltensfaktoren zu tun haben, das ist dann irgendwie dann aus diesem Graubereich oder nicht so legitimen Bereich.
Solche Kranke lehnen daher nicht nur eine Psychotherapie ab, sondern auch den Versuch, die Erkrankung zumindest teilweise durch mangelnde Bewegung zu erklären. Deshalb wollen viele auch nicht durch abgestufte Übungen zu mehr Bewegung im Alltag gebracht werden. Tatsächlich kann Bewegungstherapie schaden, wenn sie nicht richtig dosiert wird.
Den Fehler hat man auch zu Beginn der Long-Covid-Behandlung gemacht, dass man die Leute relativ standardisiert in, ich nenne es mal, Bewegungsprogramm gegeben hat, mit einer klassischen Reha-Denke. Und das hat bei vielen genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass es ihnen danach sehr viel schlechter ging. Jetzt ist ja einige Zeit vergangen und man hat viel dazugelernt und sieht eben schon, dass man einen Teil der Menschen aktivieren kann und das aber wirklich haarscharf überwacht werden muss, wer kann wie viel machen und das immer in Rücksprache mit dem Betroffenen, mit einem Arzt, mit einem Physiotherapeuten geschieht.
Psychosomatische Kliniken legen großen Wert auf die Behandlung im Team. Dazu gehören etwa Psychotherapeutinnen, Ärzte, Physiotherapeutinnen, Kunsttherapeuten und Musiktherapeutinnen. In Gießen ist es Klinikchef Johannes Kruse wichtig, dass sich alle gut absprechen.
Es gibt einen Therapiefokus. Die arbeiten nicht einfach parallel nebeneinander, sondern man trifft sich im Team, schaut, an welcher Problematik arbeitet man mit dem Patienten mit unterschiedlichen Methoden. Und das ist das zentrale Wirkprinzip. Es geht um das Team, was gemeinsam multimodal, also auf unterschiedlichen Wegen mit dem Patienten an dieser Problematik arbeitet.
Der schöne Musikraum, ne? Mit Blick ins Grüne.
Die leitende Oberärztin Sabine Hauptmann führt in den Musikraum in einer alten Villa.
Was einen schönen satten Sound hat, ist hier echt diese Trommel. Ich weiß, dass viele Patienten unheimlich gern mal trommeln, auf die Pauke schlagen, um die Gefühle rankommen.
Denn die Musik soll hier nicht einfach der Abwechslung oder der Entspannung dienen. Die Kunsttherapie ein Stück weiter in einem modernen Gebäude ebenso wenig.
Das ist ja die Hauptarbeit eigentlich in der Psychosomatik, in der therapeutischen Arbeit, so den Zugang zu den eigenen Gefühlen, vielleicht überhaupt erstmal den Patienten zu helfen, zu entdecken und den auch zu nutzen. Also wenn es möglich ist, die Gefühle wie so ein Barometer im Inneren auch wahrzunehmen, zu differenzieren und darüber sprechen zu können. Das ist für viele einfach ein Meilenstein, weil dann muss es nicht mehr über den Körper ausgedrückt werden.
Wie effektiv helfen psychosomatische Kliniken ihren Patientinnen und Patienten? Immerhin werden die Kranken im Schnitt 50 Tage rundum therapiert. Dieser Frage ist die MEP-Studie nachgegangen. MEP steht für Multizentrische Effektivitätsstudie stationärer psychosomatisch-psychotherapeutischer Behandlung. 19 deutsche Universitätskliniken haben mit gut 2000 Behandelten teilgenommen. Das Forschungsteam überprüfte, wie es ihnen vor dem Klinikaufenthalt ging, an seinem Ende und ein Jahr später. Johannes Kruse und seine Klinik waren dabei.
Wir haben einerseits an der MEP-Studie teilgenommen, wir haben aber auch eine eigene Studie hier vor Ort gemacht. Und die Ergebnisse zeigen, dass die Effekte hinsichtlich der depressiven Symptomatik, der Angstsymptomatik, der posttraumatischen Belastungsstörungssymptomatik so sind, dass es zu einer sehr deutlichen Reduktion der Symptomatik führt, und zwar in einer Stärke, wie wir es nur in wenigen somatischen Bereichen kennen.
Mit anderen Worten, die Psychosomatik hilft besser als der Großteil der Medizin. Kann das wirklich sein? Zumal die Zahlen weit über dem liegen, was Psychotherapie üblicherweise erreicht.
Die Zahlen zeigen es und die klinische Erfahrung auch. Ich bin ein großer Anhänger dieser Möglichkeit, hochintensiv psychotherapeutisch mit Patienten zu arbeiten. Ich glaube, dass diese intensive Therapie auf sehr unterschiedlichen Wegen mit Einzelgruppentherapie, mit Musiktherapie, Kunsttherapie, Körpertherapie, dass das ein sehr erfolgsversprechender Weg ist.
Wolfgang Hofer, der Computerspezialist mit den starken Schmerzen und vielen weiteren Symptomen, setzt jedenfalls weiter auf die Therapie in der Gießener Klinik.
Meine Erwartung, mit der ich hier in die Behandlung gegangen bin, dass ich schmerzfrei wieder leben kann, dass ich wieder mehr Energie im Alltag habe, gerade auch für Dinge, die jetzt nicht im Kontext Arbeit stehen, wie eine Gartenarbeit oder mal Fahrradfahren, ne, Sport, ne, so war alles keine Energie mehr dafür da. Und das ist das Ziel. Da habe ich jetzt nach den 4 Wochen einen Ausblick und wir arbeiten daran und ich bin da schon guter Dinge mittlerweile.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In der aktuellen Folge des Wissenschaftspodcasts Synapsen geht es um die für viele längste Bindung ihres Lebens. Die zu den Geschwistern. Beeinflussen Geschwister unsere Persönlichkeit und mentale Gesundheit? Spielen die Anzahl der Geschwister, der Altersunterschied und die Position innerhalb der Geschwisterreihe eine Rolle? Und wie wird das eigentlich untersucht? Unsere Kollegin Beke Schulmann hat hier für euch recherchiert und gibt spannende Einblicke. Sie selbst ist Einzelkind und musste sich ihr Leben lang Vorurteile und Mythen rund um das Thema anhören. Aber was ist wirklich dran am narzisstischen Einzelkind, das Schwierigkeiten hat, Dinge zu teilen? Bei Synapsen werden Gesundheitsthemen wissenschaftlich beleuchtet, mit Details und Fragen, die ihr anderswo nicht hört. Synapsen gibt's alle 2 Wochen freitags in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Den Link findet ihr in den Shownotes.